Wenn Menschen Kriege planen, rechnen sie mit Armeen, Technologien und Bündnissen. Kaum jemand denkt daran, dass die Geschichte auf einen letzten Krieg zuläuft, in dem sich die Menschheit tatsächlich gegen ihren Schöpfer erhebt. Die Offenbarung beschreibt, wie Christus als Bräutigam und als siegreicher Feldherr erscheint, um alle rebellischen Mächte zu richten und Platz zu schaffen für sein Reich. Gerade diese dramatischen Endzeitbilder werfen Fragen auf, was sagt uns dieser zukünftige Kampf über Gottes Wesen? Und wie kann die Hoffnung auf Christi Sieg unseren Glauben und Alltag heute prägen? Der letzte Krieg, Hochzeit und Gericht gehören zusammen. Wenn die Offenbarung den Blick auf das Ende der Geschichte öffnet, stellt sie zwei Szenen ganz dicht nebeneinander, die auf den ersten Blick kaum zusammenzupassen scheinen, das Hochzeitsfest des Lammes und den Krieg von Harmagedon. Dort die festliche Freude der Braut, die in feiner Leinwand vor ihrem Bräutigam steht, hier der Himmel, der sich öffnet, und der gleiche Christus auf dem weißen Pferd, der in Gerechtigkeit richtet und Krieg führt. In dieser Verbindung wird sichtbar, wie Gott Geschichte denkt, der Bräutigam kommt nicht in eine neutrale, heile Welt, sondern in eine Schöpfung, die von Rebellion durchzogen ist. Damit die Hochzeit ungestört und unangefochten sein kann, muss das Feld des Aufstandes geräumt werden. Die Freude der Braut ist nicht die Flucht vor einem chaotischen Universum, sondern die Frucht eines gereinigten Universums, in dem kein Feind mehr Anrecht hat. So gehören Hochzeit und Krieg nicht als zwei zufällige Ereignisse nebeneinander, sondern als zwei Seiten desselben großen Übergangs zur Herrschaft des Lammes. Nach seinem Hochzeitsfest wird Christus als kämpfender General mit seiner Braut kommen, mit den überwindenden Gläubigen, die seine Armee sind, um den Antichrist, die Könige unter ihm und ihre Heere in Harmagedon zu bekämpfen. In 19, 11, 21 sehen wir, dass der Bräutigam kommt, um mit Hilfe seiner Braut gegen seine Feinde zu kämpfen. Der Bräutigam ist der Oberbefehlshaber, und die Braut ist die Armee. Was für eine Hochzeitsreise wird das sein? Während dieser Hochzeitsreise wird Christus das Universum aufräumen. Der Antichrist und der falsche Prophet werden in den Feuersee geworfen, und Satan wird gebunden und in den Abgrund geworfen werden. Ein leiser Schatten dieser Logik liegt schon auf den ersten Seiten der Schrift. In 1. Mose 1 wird erzählt, wie die Erde zu einer Wüste und Leere geworden ist und wie Finsternis auf der Oberfläche der Tiefe liegt. Bevor Leben in Fülle aufbrechen kann, sammelt Gott die Wasser, ordnet das Chaotische und begrenzt die Finsternis. Ordnung vor Fest, Begrenzung vor Fülle, was am Anfang im Kleinen geschah, erfüllt sich am Ende in großer Weite. Der Krieg von Harmagedon ist die letzte, entschiedene Begrenzung des Chaos, die endzeitliche Sammlung der Wasser, damit das Land des Reiches frei wird. Wenn Offenbarung 21 die neue Schöpfung in Bildern von Gold, Perlen und Edelsteinen beschreibt, dann steht dahinter diese Läuterung, alles, was Gott widerspricht, ist aus der Mitte seines Kosmos entfernt worden, damit das, was ihm entspricht, ohne Bedrohung aufleuchten kann. Dass der Bräutigam zugleich als Feldherr erscheint, zeigt darum nicht eine harte Kehrseite Gottes, sondern die Konsequenz seiner Liebe. Eine Liebe, die die Braut in ein Reich voller Gewalt, Lüge und Gotteslästerung hineinführen und die Feinde ungestört gewähren ließe, wäre keine heilende Liebe. Der Krieg von Harmagedon ist die Zuspitzung dessen, was Gottes Gericht immer schon ist, Schutz seiner Ehre und Schutz seiner Geliebten. Wer zu Christus gehört, muss das letzte Gericht deshalb nicht als finsteren Zufallspunkt der Geschichte lesen, sondern als notwendige Schwelle zur endgültigen Gemeinschaft mit ihm. Die Aussicht, dass der Herr das Universum tatsächlich aufräumt, darf einen tiefen Trost schenken, nichts, was sich Gott entgegenstellt, hat ein ewiges Bleiberecht. Und die eigene Hoffnung ist nicht an die Zerbrechlichkeit dieser Zeit gebunden, sondern an die Treue dessen, der seine Braut durch Gericht hindurch in die helle Weite seiner Hochzeit führt. Doch die Erde war zu einer Wüste und Leere geworden, und Finsternis war auf der Oberfläche der Tiefe. Die Verbindung von Hochzeit und Gericht lädt dazu ein, Gottes Strenge nicht gegen seine Liebe auszuspielen. Wer den kommenden Krieg von Harmagedon im Licht der Hochzeit des Lammes betrachtet, lernt, das Gericht als schützende Seite der göttlichen Liebe zu verstehen. So kann die Erwartung des Endes nicht in lähmende Angst münden, sondern in eine stille Gewissheit, der Herr wird die Geschichte nicht offen, sondern geordnet abschließen und alles Fremde entfernen, damit seine Gemeinschaft mit den Seinen ungestört und unangefochten bleibt. In dieser Perspektive gewinnt auch das eigene Leben an Klarheit. Der Weg der Nachfolge steht unter dem Ziel eines Festes, das Gott selbst durch sein gerechtes Eingreifen schützt. Der siegreiche Christus, Krieger und Wort Gottes. Im Bild des Krieges von Harmagedon rückt die Offenbarung die Person Christi in einer Dichte ins Zentrum, die kaum zu überbieten ist. Johannes sieht den Himmel geöffnet und einen Reiter auf einem weißen Pferd, genannt treu und wahrhaftig, der in Gerechtigkeit richtet und Krieg führt. Seine Augen sind wie Feuerflammen, als Zeichen durchdringender, alles prüfender Erkenntnis, auf seinem Haupt trägt er viele Diademe, ein Ausdruck seiner universalen Herrschaft. Der Name auf seinem Gewand und an seiner Hüfte ist eindeutig, König der Könige und Herr der Herren. Damit wird klar, der Krieg von Harmagedon ist nicht die Entgleisung menschlicher Gewalt, sondern die Entfaltung königlicher Autorität. Der einst den Weg der Erniedrigung ging, ist nun öffentlich als Herrscher gekrönt. Hebräer 2 beschreibt diese Linie, wenn es heißt, doch wir sehen Jesus, der wegen seines Todesleidens ein wenig geringer gemacht worden ist als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Derselbe, der den Tod schmeckte, führt nun das letzte Gericht an. Vers 13 sagt auch, sein Name heißt, das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist die Definition, die Erklärung und der Ausdruck Gottes. Als das Wort Gottes spricht Christus für Gott, indem er nicht nur im Evangelium nach Johannes Leben als Gnade an Gottes auserwähltes Volk austeilt, sondern auch im Buch Offenbarung des Johannes Gottes Gericht über die rebellischen Menschen vollstreckt. Selbst wenn der Herr kämpft, spricht er für Gott und bringt Gott zum Ausdruck. Das Kämpfen Christi ist das Sprechen des Wortes Gottes. Dass dieser König ein blutgetränktes Gewand trägt und die Kelter des Grimmes des Zornes Gottes tritt, nimmt die Vision Jesaja 63 auf, wo gefragt wird, warum ist Rot an deinem Gewand, und die Antwort lautet, ich habe die Kelter allein getreten, ich zertrat sie in meinem Zorn. Hinter dieser scharfen Bildsprache steht kein unberechenbarer Zorn, sondern heilige Leidenschaft für Gerechtigkeit. Wichtig ist, wie Christus in dieser Szene benannt wird, sein Name heißt, das Wort Gottes. Damit verschränkt die Offenbarung ihre Schau mit dem Zeugnis des Johannesevangeliums, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch. Der, der als Wort Gottes Leben, Licht und Gnade brachte, ist derselbe, der als Wort Gottes Gericht vollzieht. Sein Kampf besteht nicht darin, irdische Waffen zu ergreifen, sondern darin, zu sprechen. Das Schwert, das aus seinem Mund geht, ist das wirksame, trennende Wort, von dem Jesus bereits in seinem irdischen Dienst sagte, das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Gerade in dieser Einheit von Retter und Richter liegt eine tiefe Ermutigung. Es gibt nicht zwei verschiedene Christe, einen milden und einen strengen, sondern ein und denselben Herrn, dessen Liebe nie losgelöst von seiner Heiligkeit, dessen Gnade nie auf Kosten seiner Gerechtigkeit gedacht werden darf. Die Gläubigen sind mit diesem Christus verbunden, der mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist und doch der bleibt, der für alles den Tod schmecken sollte. In den Spannungen der Gegenwart bedeutet das, kein Unrecht bleibt letztlich unbeantwortet, kein verborgenes Wort, keine Tat, die der Wahrheit widerspricht, entgeht dem Blick der feurigen Augen. Zugleich sind alle, die sein Wort heute im Glauben annehmen, gerade dadurch dem zukünftigen Gericht vorausgenommen. Sie begegnen dem Wort Gottes jetzt als rettender Stimme und wissen, dass dieselbe Stimme am Ende der Zeiten auch ihr Anwalt und Schutz sein wird. So wird der Blick auf Harmagedon nicht zur Drohkulisse, sondern zur Zusage, dass der Treue und Wahrhaftige die letzte Auslegung über diese Welt sprechen wird und dass seine Auslegung gut ist für alle, die ihm gehören. Wer sein Leben vor diesem Christus verantwortet, darf nüchtern und zugleich getröstet durch eine unruhige Welt gehen. Nüchtern, weil sein Wort ernst zu nehmen ist und jede billige Versöhnung mit der Finsternis entlarvt. Getröstet, weil derselbe, der richtet, bereits den Tod getragen hat und seine Herrlichkeit mit den Seinen teilt. Die Perspektive des Krieges von Harmagedon macht die Größe dieses Herrn sichtbar, er ist nicht ein schwacher religiöser Lehrer, der von den Mächten dieser Welt überrollt werden könnte, sondern der König der Könige, dessen gesprochenes Wort die letzte Wirklichkeit schafft. Ihm anzuvertrauen, was ungeklärt bleibt, und ihm das eigene Leben zu öffnen, ist darum keine Flucht vor der Realität, sondern die tiefste Form, sich der kommenden Realität des Wortes Gottes zu stellen. Doch wir sehen Jesus, der wegen seines Todesleidens ein wenig geringer gemacht worden ist als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch die Gnade Gottes für alles den Tod schmecken sollte. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet, das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Die Offenbarung Christi als kriegführender König und Wort Gottes lädt ein, die eigene Beziehung zu ihm zu vertiefen, nicht nur als tröstendem Freund, sondern als dem Herrn, dessen Wort das letzte Wort über alle Dinge haben wird. Wer ihn so sieht, gewinnt Mut, in einer von Halbwahrheiten und Gewalt geprägten Welt auf das sanft gesprochene, aber endgültig siegreiche Wort Jesu zu vertrauen. Das Wissen, dass kein Unrecht unkommentiert bleibt und kein Treueakt übersehen wird, richtet innerlich auf und stärkt die Hoffnung, dass der mit Herrlichkeit und Ehre gekrönte auch die verborgenen Linien des eigenen Lebens gut zum Ziel führt. Mit Christus verbunden, Hoffnung mitten in einer erschütterten Welt. Die prophetischen Texte, die auf Harmagedon hinweisen, zeichnen ein zugespitztes Bild der Weltlage, Israel wird bedrängt, Nationen sammeln sich gegen Jerusalem, ein endzeitlicher Herrscher gewinnt Einfluss und ein großer Teil der Menschheit verharrt im Unglauben. Sacharja spricht davon, dass zwei Teile des Landes ausgerottet werden und nur der dritte Teil übrig bleibt. Hinter solchen Worten steht keine statistische Vorhersage, sondern die Wahrheit, dass Glaube unter Druck nicht selbstverständlich ist. Und doch bleibt die Perspektive der Schrift nicht bei Dunkelheit und Verlust stehen. Im nächsten Vers heißt es, Gott werde diesen dritten Teil durch das Feuer bringen, läutern wie Silber und prüfen wie Gold. Krisen, Erschütterungen, auch endzeitliche, werden so nicht zur letzten Bedrohung, sondern zum Brennofen, in dem sich die Echtheit der Beziehung zu Gott zeigt. Die Hoffnung gründet nicht im Ausbleiben harter Zeiten, sondern in der Zusage, dass der Herr sein Volk gerade hindurchträgt. Vers 14 sagt, und die Heere, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit feiner Leinwand, weiß und rein. Die Heere hier sind die berufenen und auserwählten Gläubigen in 17 Stunden und 14 Minuten. Sie sind zugleich die Braut und die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladenen Gäste. Die zum Hochzeitsfest geladenen Gäste und die Braut sind ein und dieselben. Die Braut besteht aus den geladenen Gästen, und die geladenen Gäste bilden die Braut. Nach der Hochzeit werden alle Gäste zur Armee. Vor Harmagedon sammelt Gott nicht nur die Nationen zum Gericht, sondern auch die Seinen zur Gemeinschaft mit Christus. In der Offenbarung ist die Braut des Lammes zugleich die Armee, die in feiner Leinwand, weiß und rein, dem Bräutigam auf weißen Pferden folgt. Die Reinheit dieser Leinwand wird ausdrücklich als die gerechten Taten der Heiligen gedeutet, als gelebte Gerechtigkeit, die aus der Verbindung mit Christus erwächst. Damit wird deutlich, die Hoffnung der Glaubenden ist nicht nur, von außen beschützt zu werden, sondern innerlich so mit Christus verwoben zu sein, dass sein Leben, seine Treue, seine Sanftmut im Alltag Gestalt gewinnen. Epheser 6 erinnert daran, dass die Stärke der Gläubigen nicht aus sich selbst kommt, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Diese Stärke drückt sich weniger in äußerer Durchsetzungskraft aus als in einem standhaften Stehen im Glauben, gerade dann, wenn vieles ins Wanken gerät. Die Aussicht auf Harmagedon ist daher nicht dazu gegeben, um eine Atmosphäre dauernder Endzeitpanik zu nähren. Sie macht sichtbar, dass die Geschichte nicht aus dem Ruder läuft, auch wenn globale Entwicklungen bedrohlich wirken. Gott übergibt die Erde nicht planlos den Mächten des Bösen, sondern führt sie einem klaren, offenbaren Sieg Christi entgegen. Selbst wenn Nachrichtenströme und Krisen einen überfordern, bleibt wahr, was Jesus in seinem Gebet sagt, ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Die Zugehörigkeit zu Christus bedeutet, in der Welt zu sein, aber einer anderen Wirklichkeit anzugehören. Diese Zugehörigkeit wird am Ende nicht schwächer, sondern deutlicher sichtbar werden. Aus dieser Perspektive erhält auch das persönliche Leben eine neue Orientierung. Die eigenen Sorgen, Zukunftsüberlegungen und Pläne stehen nicht isoliert neben der großen Linie der Geschichte, sondern sind in sie eingefügt. Wer zu Christus gehört, ist mit dem verbunden, der am Ende mit eiserner Rute richten und zugleich wie ein Hirte regieren wird. Kein kommendes Gericht kann ihn von der Liebe Christi trennen, die am Kreuz schon das tiefste Gericht getragen hat. Das macht wachsam, aber nicht verzagt, ernst, aber nicht resigniert. Die Hoffnung mitten in einer erschütterten Welt ist nicht eine optimistische Grundstimmung, sondern die Person des Herrn selbst. In seinem Licht können auch dunkle Zeiten zu Wegstrecken werden, auf denen die Verbindung mit ihm vertieft und die innerliche Ausrichtung auf seine kommende Herrschaft klarer und fester wird. Und es wird im ganzen Land geschehen, spricht der Herr, zwei Teile davon werden ausgerottet, verscheiden, und der dritte Teil davon bleibt übrig. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Die prophetische Schau von Harmagedon lehrt, Hoffnung nicht an äußerer Stabilität festzumachen, sondern an der Verlässlichkeit Christi. Wer sein Leben im Horizont des kommenden Reiches betrachtet, entdeckt, dass gerade in Zeiten der Erschütterung die Verbundenheit mit dem Herrn tiefer wachsen kann. Die Zukunft liegt nicht in der Hand anonymer Mächte, sondern in der Hand dessen, der sein Volk läutert wie Gold und es bis ans Ziel bewahrt. So kann auch im Angesicht einer unruhigen Welt eine leise, tragfähige Zuversicht entstehen. Der Weg führt nicht ins Unbestimmte, sondern in die offene Herrschaft des Lammes. Herr Jesus Christus, König der Könige und Herr der Herren, vor deinem kommenden Sieg im Krieg von Harmagedon verstummt jeder menschliche Stolz und jede scheinbare Macht. Du bist der treue Bräutigam, der seine Braut liebt und zugleich der gerechte Richter, der alle Rebellion beendet. Stärke in unseren Herzen das Vertrauen, dass die Geschichte in deinen Händen liegt und kein Ereignis dieser Welt deinem Plan entgleitet. Wo uns die Nachrichten Angst machen und die Zukunft unüberschaubar erscheint, erinnere uns an dein Wort, das stärker ist als alle Waffen und das eines Tages sichtbar über alle Völker triumphieren wird. Lehre uns, schon jetzt aus deiner Gnade zu leben, in deiner Gerechtigkeit zu wandeln und unsere Hoffnung fest auf dein Kommen zu setzen. Bewahre dein Volk, reinige deine Gemeinde und fülle uns mit der Gewissheit, dass nichts uns von deiner Liebe scheiden kann und dass dein Reich eines Tages in vollkommener Gerechtigkeit und Frieden aufgerichtet wird. In dieser Hoffnung ruhen wir in dir und preisen dich, bis du kommst. Amen.